Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Was er sagt, ist normalerweise wissenschaftlich belegt und damit will ich jetzt überhaupt keinen der vorherigen Gäste in dieser Woche hier in irgendeiner Form abwerten. Thorsten Faas, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Wollen wir niedrigschwellig beginnen oder ich könnte auch sagen hochprozentig.
Gerne.
Ja, heute ist der Tag des Bieres, Der internationale Tag des Bieres. Aber ich muss schon gleich wieder korrigieren, also zumindest auf Deutschland bezogen, ist das mit den Prozenten und den Promillen irgendwie hat sich verschoben. Denn es gibt immer mehr, dieser Trend ist ja bekannt, immer mehr alkoholfreies Bier. Es hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, die Produktion und der Konsum von alkoholfreiem Bier in Deutschland. Jetzt muss ich Sie fragen, sind Sie auch schuld?
Durchaus tatsächlich, weil ich schon ab und zu ganz gern ein Bier trinke, aber dann doch ab und zu auch lieber ein alkoholfreies nehme, je nachdem, was am Tag noch bevorsteht. Insofern ja, und das ist ja auch spannend. Früher, wir haben neulich mal so darüber geredet, gab es, glaube ich, eine Marke, die alkoholfreies Bier hergestellt hat, gefühlt. Und inzwischen ja Hunderte oder noch mehr wahrscheinlich. Also ganz spannend, wie sich der Markt auch an der Stelle entwickelt hat.
Auf jeden Fall. Das ist jetzt die Frage an den Politikwissenschaftler. Hat sich dadurch vielleicht auch die Krisenwahrnehmung gesteigert, dass die Leute immer nüchterner sind?
So könnte man es sagen oder umgekehrt könnte man auch sagen, manchmal soll ja auch Alkohol helfen, um bestimmte Situationen zu entspannen und Entscheidungen herbeizuführen. Gibt's wenig, Sie haben ja die Forschung zitiert, glaube ich, gibt's wenig Arbeiten zu bisher, aber ich nehme das mit als Auftrag für uns.
Obwohl, es gibt ja schon einen Zusammenhang, ich glaube, aber das ist eher ein Fall für die Historiker. Also Gorbatschows großer Kampf war nicht nur Glasnost und Perestroika, sondern auch der Alkoholismus in der Sowjetunion damals, weil man festgestellt hat, die Leute saufen sich die Realität schön oder ich weiß nicht. Also das ist ja etwas, wo es, glaube ich, eine Korrelation gibt zwischen Krisensituationen in Ländern, Mangel Zukunftsglaube und Alkoholkonsum.
Könnte sein, und dann müsste man vielleicht auch über kurz- und mittelfristige Effekte nochmal nachdenken an der Stelle. Vielleicht ne, kurzfristig mag das ja alles helfen.
Sie finden bestimmt einen Doktoranden, der sich der Sache mal annimmt.
Ganz viele werden zittern jetzt, die zuhören.
bis dahin empfehle ich möglicherweise, auch das habe ich gelernt von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die haben einen schönen Bericht dazu gemacht, finden Sie auf tagesschau.de beispielsweise. Es gibt den ersten alkoholfreien Biergarten in München und wissen Sie, wie der heißt? Die Null. Also, falls Ihnen das alles zu traurig ist, wahrscheinlich gibt es auch, da müssen wir nochmal Karl Lauterbach fragen, bald Kiffgärten in diesem Lande. Aber für den Fall, dass Sie das alles abwarten können, können Sie mit uns auch erstmal durch die Themen des Tages gehen. Da gibt es natürlich einiges, was es zu besprechen gibt, natürlich allen voran. Den Gefangenenaustausch, den überraschenden Gefangenenaustausch. Man merkt, es ist irgendwie kein Sommerloch in diesem Jahr, Thorsten Faas. Es kommen immer wieder Nachrichten rein, überraschende Nachrichten, Nachrichten wie die vom Gefangenenaustausch, wo man davon ausgehen kann und ausgehen darf. Da wurde im Hintergrund sehr viel gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten, dass es möglich wurde, der Austausch von 8 Russen, darunter auch der Tiergartenmörder, war dem Krasikow gegen 16 in Russland und Belarus inhaftierte politische Gefangene. Einer der größten Gefangenenaustausche in der Geschichte überhaupt. Olaf Scholz hat dafür seinen Urlaub unterbrochen, hat eben auch diese freigelassenen Gefangenen dann in Köln-Bonn am Flughafen begrüßt und hat diesen Austausch auch nochmal begründet.
Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist. Und wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann verliert man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind. Wir sind eine Gesellschaft, die von ihrem Humanismus geprägt ist, von der Vorstellung der Freiheit der Einzelnen, von der Demokratie auch. Und dass diejenigen, die um ihr Leben fürchten müssen, weil sie für Demokratie und Freiheit sich eingesetzt haben, dann auch auf den Schutz anderer rechnen können, das gehört zu unserem Selbstbildnis als demokratische, humanistische Gesellschaft dazu.
Olaf Scholz, gestern Abend hörbar am Flughafen Köln-Bonn. Thorsten Faas, ist das für Sie eine nachvollziehbare Begründung, die der Bundeskanzler da geliefert hat?
Also erstens war es ihm, glaube ich, schon ein Anliegen, und das ist ja auch nachvollziehbar, die Ambivalenz schon zu transportieren, dass es keine einfache Entscheidung war, dass man da wohl abgewogen hat, dass es ja auch Differenzen gab zwischen Justiz und Politik an der Stelle tatsächlich. Aber in letzter Konsequenz, sicherlich auch nochmal durch die Umstände, wo es um den deutschen Staatsbürger in Belarus ging, doch absolut nachvollziehbar. Und auch die Erklärung, der Justizminister sprach ja auch davon, im Zweifel für die Freiheit, das ist natürlich schon ein starkes Argument. Aber wenn man die Familie des Opfers des sogenannten Tiergartenmörders heute auch gehört hat, merkt man schon, es geht da auch um Gerechtigkeit natürlich auf einer anderen Ebene. Das ist wahnsinnig schwierig, gegeneinander abzuwägen. Aber am Ende, glaube ich, schon nachvollziehbar, wie man es entschieden hat.
Der Justizminister musste da etwas tun, was es so auch noch nie gab in der Geschichte der Bundesrepublik. Also er musste verfügen, dass ein rechtskräftig verurteilter Mörder nach nur 5 Monaten freigelassen wird, der Tiergartenmörder. Es ist ja ein Deal, ich habe es gesagt, seit Monaten war man da im Gespräch und es war ja ein Deal, wo auch der Name Nawalny eine Rolle spielte. Also wo man auch von deutscher Seite, wo er eine wichtige Rolle gespielt hat, noch weit mehr als in anderen Ländern, darauf gehofft hatte, dass man dort einen Deal hinkriegen kann. Nawalny dann in Haft gestorben, möglicherweise wahrscheinlich getötet sogar oder zumindest der Tod billigend in Kauf genommen, der dann nicht mehr Teil des Deals war und wo dann ja auch genau diese Frage war, wie sehr bewegt sich Deutschland? Interessant ist, man hört jetzt, der Druck kam von beiden Seiten. Natürlich das russische Interesse, Putins Interesse, aber offenbar auch die Amerikaner, die sehr gedrängt haben, weil es ja auch unter anderem um den Journalisten ging, der da freigekommen ist, der sozusagen auch dort ein großes Thema war. Ist das sozusagen Realpolitik at its best?
Ja, absolut. Am Ende ist es eben eine politische Entscheidung gewesen und auch keine innenpolitische, möchte ich sagen. Das war Olaf Scholz ja gestern auch wichtig. Fand ich auch durchaus bemerkenswert, darauf zu verweisen, dass er mit dem Oppositionsführer gesprochen habe, dass der auch einverstanden war eigentlich mit dem Vorgehen oder
also mit Friedrich Merz.
Oder zumindest keine Einwände artikuliert hat. So dass man hier wirklich merkt, es geht um internationale Politik, es geht in beide Richtungen, um das enge Verhältnis des Bündnisses zu den USA. Aber natürlich auch in den schwierigen Zeiten, die wir erleben, ist es ja auch ein ganz klein bisschen als positives Signal gesehen worden, dass auch Gesprächskanäle immer noch nach Russland bestehen und wie wichtig das ist. Und es gab Kommentare gestern, die da jetzt auch schon eine Blaupause drin sahen, wie es mit Blick auf Ukraine möglicherweise weitergehen könnte, fand ich sehr gewagt, das da rauszulesen. Aber trotzdem, die Kanäle scheinen da zu sein. Aber es hat, glaube ich, auch, Sie haben es angesprochen, über ein Jahr gedauert. Also das wird jetzt auch nicht sein, was sich mal so eben institutionalisieren lässt.
Ja, aber zumal das, was Sie da gerade in den Kommentaren schon gelesen, angesprochen haben, das ist natürlich schon ein Punkt auch für diejenigen, die ja seit Wochen, seit Monaten auch politisch in Deutschland auftreten und sagen, na klar, wir haben es mit Putin, mit einem Kriegsverbrecher zu tun, mit jemandem, der das internationale Recht bricht, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat gegen die Ukraine. Aber nichtsdestotrotz, man muss auch mit solchen Menschen verhandeln, man muss über diesen Schatten springen. Jetzt ist es in diesem Fall passiert und es macht natürlich dann die Frage auf, wenn es da möglich ist und zu Ergebnissen führt, die der Bundeskanzler entsprechend würdigen kann, ob es nicht in anderen Feldern auch möglich ist. Also ich will es nicht übertreiben, aber Punktsieg war Sarah Wagenknecht.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich so weit gehen würde. Offenkundig war es ja für alle ein Punktsieg. Das war ja durchaus bemerkenswert, dass alle, sowohl Biden, auch Kamala Harris, wie auch Wladimir Putin, wie auch der Kanzler, alle waren persönlich vor Ort, haben die Personen jeweils in Empfang genommen. Also es war ihnen ja auch persönlich ein Anliegen, das eben auch als Erfolg oder Ergebnis ihres persönlichen Einsatzes zu sehen. Wir haben ja auch andere Beispiele schon erlebt, als es um das Getreide, die Exporte aus der Ukraine ging. Auch damals hat man ja auch interessanterweise unter Einbezug der Türkei damals Lösungen gefunden. Aber das stellt ja auch niemand in Frage, dass man irgendwann wird sprechen müssen, dass dieser Krieg nicht unendlich weitergehen kann. Aber die Modalitäten, das ist natürlich dann die ganz andere Frage, wer da was wie bestimmt. Und das ist dann eben das Bemerkenswerte hier, dass alle sich bewegt haben. Und das braucht es dann wohl auch tatsächlich.
Ja, apropos bewegen, möglicherweise sollte man sich einfach nicht mehr in russischen Einflussbereich hineinbewegen. Ne? Also weil das ist ja auch eine Frage, die jetzt aufkommt. Sie haben den in Belarus verhafteten Deutschen erwähnt, den zum Tode verurteilten, dann in dieser Woche begnadigten. Also da gab es vielleicht schon so die ersten Signale, wo man ja davon, sagen wir mal so, nicht ausschließen kann, dass da vielleicht bewusst jemand nochmal festgesetzt wurde, um einen solchen Deal jetzt wirklich zum Abschluss zu bringen von russisch-belarussischer Seite. Was natürlich letztendlich dazu führt, dass es auch deutlich macht, wie erpressbar man sich macht in solchen Situationen.
Ja, absolut. Und wir haben ja gestern und auch heute schon viele Vergleiche zur Zeit des Kalten Krieges gehört. Ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das, was die Personen, die hier ausgetauscht wurden, betrifft, schon ein schiefer Vergleich ist, würde ich sagen. Wir reden hier von Journalistinnen, Journalisten. Das wird man in Russland anders darstellen, aber ich glaube, dass man nach allem, was wir wissen, davon schon ausgehen kann, Journalistinnen und Journalisten auf der einen Seite gegen einen Mörder auf der anderen Seite. Das ist schon was anderes, als jetzt sozusagen wechselseitig Spione oder Geheimdienstmitarbeitende auszutauschen. Insofern, das ist schon bemerkenswert und das ist ja genau die Sorge, dass die Lehre, das Learning für Putin auch andere an der Stelle ist, dass man sowas nutzen kann. Ein bisschen einschränkend muss man, glaube ich, sagen, wir sprachen ja schon darüber, wenn man sieht, wie lange das gedauert hat, ist das jetzt, glaube ich, nichts, was man mal eben so einsetzt, um kurzfristig irgendwas auf den Weg zu bringen. Das sollte man vielleicht auch nicht ganz vergessen.
Die Einschätzung von Thorsten Faas heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Thorsten Faas ist mein Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages, wir schauen aber auch immer gerne auf das, was unsere Gäste erfreut oder auch mal ärgert. Und Thorsten Faas ist mit einem leichten Groll in dieser Woche in diese Sendung gekommen, formuliert mit den Worten, dass so viel immer aus dem Moment heraus gesehen und bewertet wird. Was meinen Sie denn damit? Was kommt Ihnen da in den Sinn?
Und noch dazu dann aber auch besonders absolut. Man könnte jetzt denken, es geht ums Wahlrecht, weil mich das diese Woche auch so ein bisschen beschäftigt und umgetrieben hat. Aber als ich das geschrieben habe, hatte ich tatsächlich eher die USA im Blick, wo wir ja sehr turbulente Wochen erlebt haben mit dem Attentat, dann dem Rückzug von Joe Biden, Kamala Harris, jetzt dieses Interview von Trump. Und ich glaube, es würde sich für jedes dieser Ereignisse sehr leicht etwas finden lassen, was da sagt, das hat jetzt die Wahl entschieden. Das ergibt aber in Summe gar keinen Sinn natürlich, weil rückblickend wird man vielleicht sagen, ja, das war so ein entscheidender Moment, da hat sich was bewegt. Aber permanent zu sagen, jetzt ist es entschieden und nächste Woche wird es dann aber definitiv von was anderem entschieden, das hilft, finde ich, Debatten nicht und das wirkt sie geradezu ab, weil es, wie gesagt, auch so absolut formuliert ist, das war es jetzt, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Das ärgert mich in der Tat manchmal ein wenig und da können wir, glaube ich, alle ein bisschen besser werden.
Ja, also wir alle, weil ich habe jetzt natürlich, aber vielleicht fühlt man sich dann auch schnell angesprochen als Journalist, ja, haben wir natürlich so ein bisschen Medienschelte daraus gehört, ne? Also dieses schnelle Raufspringen auf Themen und das schnelle Setzen wieder von der Schlagzeile, von der These, wie jetzt die Welt ist.
Sicherlich spielen Medien da auch eine zentrale Rolle. Ich meine, wenn man von den Ereignissen, die ich genannt habe, nochmal auf dieses schreckliche Attentat. Ich will das in kein Müh schönreden, überhaupt nicht. Aber wo es dann hieß, dieses Bild wird die Wahl entscheiden. Und dann ist es natürlich letztlich aber auch eine Entscheidung erstmal, welches Bild nehme ich denn tatsächlich? Weil es ja eine Sequenz war, wo man sehr unterschiedliche Dinge hätte erzählen können. Nimmt man dieses Bild, wo er, also er, der frühere Präsident Trump, wo er sich wegduckt, wo er blutet, wo er diese Faust trägt. Das sind letztlich Erzählungen, die da konstruiert werden. Und das ist auch vollkommen okay, dass natürlich Medien, Journalistinnen, Journalisten auch Geschichten erzählen müssen. Tatsächlich würde ich es durchaus auch selbstkritisch sehen, dass dann vielleicht auch andere Akteure, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, vielleicht manchmal so ein bisschen sagen müssen, langsam, das könnte auch durchaus anders sein oder warten wir es doch einfach mal ab, was passiert. Denn das ist ja bei Wahlen, wenn wir es darauf nochmal vielleicht fokussieren, schon auch ein Muster, das wir beobachten können, dass unglaublich viel möglich ist, auch in kurzer Zeit. Und umso absurder ist es dann manchmal, wenn Leute sagen, nee, das war es jetzt.
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nehme sozusagen auch den Teil der Medienschuld an, weil natürlich immer ein ganz großes Bedürfnis nach schnellen Einordnungen ist. Ne? Und wir natürlich auch immer sehr dankbar sind, je klarer die Einordnung ist. Also dieses Entschiedene sowohl als auch, ja, da denkt man dann immer so, ja, und wie ist es denn nun? Ja. Und sich da ein bisschen zurückzunehmen. Ich sehe da was Zweites, aber vielleicht sind wir dann auch sogar schon bei dem Wahlrechtsurteil diese Woche vom Bundesverfassungsgericht. Ein anderes Problem, dass auch viele auf eine erste These, Meinung, Einschätzung mit einsteigen. Also wenn der erste Journalist schreibt, Klatsche für die Ampel in Karlsruhe, dass dann nicht nur Journalisten, aber auch gerade die draufschauen und daraus sich dann sozusagen ein Spin entwickelt.
Absolut.
Und sich viele gar nicht die Mühe machen, nochmal genau reinzugucken. Inwieweit stimmt das? Stimmt das vielleicht nur teilweise? Könnte man es auch anders interpretieren?
Absolut. Ich glaube, das ist ja auch die Idee, wenn man von sowas spricht wie Leitmedien, ne? Dass da einige wenige durchaus das Potenzial haben, Dinge vorzugeben. Koorientierung ist so eine andere Idee, ne? Dass man da sehr wohl auch beobachtet, was sich da so als Meinung entfaltet. Da kommt tatsächlich den ersten Einschätzungen eine wirklich zentrale Bedeutung zu. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und das war, wenn wir jetzt beim Wahlrecht bleiben, natürlich eine sehr besondere Woche, weil mit diesem geleakt trifft es, glaube ich, auch nicht ganz, aber mit diesem doch vorab verfügbaren Dokument, da natürlich so eine ganz seltsame Situation entstand. Und 70 Seiten Urteil, und ich würde sagen, die entscheidenden Sätze standen erst relativ weit hinten. Das hat der Debatte nicht so richtig gut getan. Also, um es konkret zu machen, Grundmandatsklausel verfassungswidrig, würde ich sagen, das steht da nicht drin. Da steht drin, dass wie man potenziell mit CSU und CDU umgeht, das ist problematisch. Aber an sich wäre eine Grundmandatsklausel auch nach diesem Urteil vorstellbar. Aber wenn man suchen würde, würde man sicher Dutzende Überschriften finden, die sagen, Grundmandatsklausel verfassungswidrig. Und das stimmt einfach nicht. Das hat das Gericht nicht gesagt.
Es ist halt einfach auch das Problem. Also das ist ja schon die fachliche Einschätzung Grundmandats. Aber dafür muss man ja erstmal wissen, was ist die Grundmandatsklausel? Ja, was wollte die Ampel? Wenn man dann sagt, Ampel gescheitert oder Ohrfeige, ja, also so diese Verkürzung, dann ist das für jeden erstmal irgendwie verständlich. Also man hat begriffen, da haben die mal wieder irgendwas nicht durchgekriegt, was in dem Fall ja gar nicht stimmt, denn das Wahlrecht ist ja im Grunde durchgegangen. Ja, also wir können 2025 wählen, ohne dass der Gesetzgeber nochmal was tun muss. Ist ja auch mal eine gute Nachricht.
Absolut, das dürfen wir nicht vergessen.
Haben ja auch genug zu tun. Tja, aber ist ja auch immer gerne so eine Frage der Tendenz. Ist das was eigentlich schon immer so war? Ist der Meinungsmarkt so? Ist die Öffentlichkeit so? Oder haben wir da einfach auch eine Beschleunigung, eine Verstärkung? Vielleicht einfach auch, dass die Sorge sehe ich manchmal, jetzt will ich uns nicht zu sehr rühmen, aber wenn so eine Entscheidung in Karlsruhe ansteht, haben wir Gudula Geuter bei uns im Hauptstadtstudio. Mhm. Die hat, glaube ich, alle Verfassungsgerichtsurteile seit 1978 auf dem Nachttisch liegen und kann das dann entsprechend einordnen. Ja. Viele Medien können, vielen Dank nochmal für Ihren Rundfunkbeitrag, können das vielleicht auch gar nicht mehr leisten. Das ist gar nicht ganz häufig gar keine böse Absicht, sondern es ist eine Ressourcenfrage.
Deswegen habe ich eingangs nochmal das mit der Absolutheit erwähnt, weil was der zweite Punkt, der dazu kommt, ist, glaube ich, dass wir tatsächlich oder viele Leute, und man versteht es mitunter auch, dass aus bestimmter Interessenlage heraus genauso argumentiert wird. Aber letztlich sind es natürlich Zielkonflikte, von denen wir hier reden. Niemand würde ja sagen, wir wollen nicht, dass Wahlkreise vertreten sind. Sondern eigentlich wäre das Argument ja in einer Situation, wo wir zwei Ziele haben, von denen wir beide grundsätzlich unterstützen, müssen wir uns halt vielleicht entscheiden, was ist uns wichtiger. Und daraus dann, um es jetzt mal ein bisschen polemisch zuzuspitzen, sagen, die Demokratie ist jetzt am Ende und das ist Wahlbetrug mit Ansage. Ich habe das Gefühl, das ist schon neu zuweilen, hat vielleicht auch mit neuen Medien zu tun, weiß ich nicht, ist eine schwierige These. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da was verschoben hat, dass Debattenräume damit wirklich sehr klein werden und man manchmal das Gefühl hat, es gibt gar kein Interesse daran eigentlich.
Mhm. Aber apropos Interesse, jetzt zitiere ich den Gast von gestern, Harald Schmidt, seines Zeichens Hobbypolitikwissenschaftler, der mit Blick auch auf die Wahlen, auf die anstehenden Wahlen einfach mal so eine Zahl in die Welt geworfen hat. 25% der Wählerinnen und Wähler würden sogar falsch wählen. Also die würden Dinge wählen, bei denen sie denken, sie wählen was anderes. Also denken, dass Christian Lindner eigentlich bei der Linken ist oder die Stimmen falsch einsetzen. Die berühmte Erst- oder Zweitstimmenfrage, welche ist eigentlich die wichtigere, fällt natürlich dann auch nochmal wieder zurück auf diese Frage Wahlrecht. Ne? Also wie gut wissen eigentlich die Leute Bescheid?
Ja, absolut. Und das ist ja wiederum dann bemerkenswert mit Blick auf die Wahlrechtsdebatte, dass der Aspekt der Verständlichkeit, der Einfachheit des Wahlsystems eigentlich von keiner Seite ernsthaft diskutiert worden ist. Und da gibt es durchaus erschreckende Zahlen, wenn man diese Erst-Zweitstimmen in den Blick nimmt. Wenn man einfach Menschen fragt, was ist denn die wichtigere, die Erststimme, die Zweitstimme, beide gleich wichtig. Antwort, Zweitstimme.
Wenn man fürs Protokoll die Zweitstimme ist, die entscheidende.
Dann antworten ungefähr 50% der Leute richtig.
Ja. Ne? Also das muss ich mir mal sagen, also in dieser Wahlrechtsreform, dieser Ampel, gab es eine kluge Idee, dass man nämlich Erst- und Zweitstimme umbenennt und das sortiert in die Wahlkreisstimme und ich glaube, die andere hieß Parteistimme.
Das war eines der Änderungen, die man tatsächlich auf den letzten Metern rückgängig gemacht hat, zusammen mit dieser Grundmandatsklausel, was ganz interessant ist, weil ich glaube insgesamt, ohne dass wir jetzt da allzu tief einsteigen, auch wenn es nicht einfach ist, insgesamt hat die Ampel, glaube ich, auf der Zielgeraden versucht, alles, wo Wahlkreis drin stand, eigentlich nochmal so ein Stück weit rauszunehmen, weil der Kern, Sie haben es angesprochen, der Kern der Reform ist ja, Wahlkreise ein wenig weniger wichtig zu machen. Und insofern hatte man, glaube ich, Sorge, dass, wenn wir das jetzt Wahlkreisstimme nennen, wenn wir weiterhin zulassen, dass 3 Wahlkreissiege Grundmandatsklausel zum Einzug ins Parlament führen, dann ergibt es insgesamt keinen Sinn mehr. Aber genau diese Last-Minute-Änderungen sind der Ampel jetzt eigentlich auf die Füße gefallen. Die Änderung wäre eine sehr sinnvolle Sache gewesen, denn der Benennung der Stimmen. Ja. Das ist wirklich schade, dass die dem zum Opfer gefallen ist.
Es ist nicht mehr lange bis zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September. Thüringen wählt dann auch. Und am 22. September Brandenburg, die 3 Landtagswahlen, auf die dieses Land sehr gebannt schaut. Sachsen hat einen Wahlomaten bereits. Ich weiß gar nicht, bei den anderen Bundesländern, Thorsten Faas, ob die auch schon so weit sind.
Der für Thüringen kommt kommende Woche und der in Brandenburg, weil die ja auch 3 Wochen später wählen, dann tatsächlich nochmal 3 Wochen später. Bisher gibt es nur den sächsischen.
Und das weiß ich unter anderem, weil ich fleißig schaue, was Thorsten Faas so teilt in den sozialen Medien, wenn Sie das auch mal anschauen wollen. Da kann man nämlich viel lernen, nicht nur über das Wahlrecht. Dann folgen Sie mal auf @Wahlforschung, lohnt sich, kann ich an dieser Stelle sagen. Ich habe da nämlich gesehen, dass Sie sich diesen Wahlomat für Sachsen sehr genau angeschaut haben, was sie regelmäßig tun und dabei etwas nämlich überprüfen oder genauer anschauen, die Übereinstimmung bei den verschiedenen Thesen, die da abgefragt werden. Also wer den Wahlomaten nicht kennt, das vielleicht nochmal kurz erklärt, da kann man sozusagen online durchgehen und wird verschiedenen Fragestellungen ausgesetzt. Wie stehen Sie zu dem Thema?
Genau. Ja, ne? Und es gibt 38 Thesen und die Parteien beantworten eben im Vorfeld jede These mit Stimme zu, Stimme nicht zu oder neutral. Das kann jeder Nutzer, jede Nutzerin auch tun. Und daraus ergeben sich dann eben Übereinstimmungsgrade. Na, typischerweise gucken wir immer sehr stark darauf zwischen Übereinstimmung zwischen der Nutzerin, dem Nutzer und den Parteien. Aber was man eben auch angucken kann, ist, wie ähnlich sind sich die Parteien eigentlich? Wie ähnlich beantworten die 38 Thesen? Und das finde ich immer ganz erhellend.
Und da kam wirklich nämlich eine interessante Beobachtung zutage, dass es eine hohe Übereinstimmung des neuen politischen Mitbewerbers gibt, des Bündnis Sahra Wagenknecht, mit den, Sie haben das in Anführungszeichen, etablierten Parteien genannt, unter anderem zum Beispiel auch mit der FDP. Also darf ich jetzt mal, ich bin jetzt wieder der Journalist, ja, ist das BSW eine Partei der Mitte?
Ja, zumindest ist es eine Partei, die in viele Richtungen anschlussfähig ist und dem Bündnis es offensichtlich gelingt, Schnittstellen in viele Richtungen zu eröffnen. Ich glaube, so eine reine Durchschnittsmittelwertbetrachtung ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, aber offenkundig kombinieren sie Dinge auf eine Art und Weise neu, dass sie in manchen Bereichen mit eher linken Parteien übereinstimmen, in anderen Bereichen aber mit Parteien, die wir eher als rechts bezeichnen, traditionell. Und in der Summe kommt dann raus, und das ist vielleicht auch genau das, was es so attraktiv macht, dass sie für viele Menschen eine Option sind. Und in der Tat, das ist ungewöhnlich. Oft findet man so, dass Grüne, SPD, Linke
Thesen. Ich kann es ja gerade mal mit Zahlen untermauern. Ja. Also da sieht man nämlich auch mal, wie viel Übereinstimmung häufig zwischen Parteien besteht. Also die beste oder größte Übereinstimmung haben SPD und Grüne in Sachsen. Das geht an die 80% ran. Grüne und Linke sind nah beieinander. Wenig überraschend, CDU und FDP sind nah beieinander. Also die klassischen Lager, wenn man so will. SPD und Linke sind auch nicht weit voneinander entfernt. Aber was ich interessant finde, also wenn man nach ganz unten schaut, die größten Unterschiede haben CDU und Linke und Linke und AfD und Grüne und AfD, wird auch nicht überraschen. Aber selbst da hat man noch Übereinstimmung von so etwa einem Drittel, 30% oder ein bisschen weniger, also 30%.
Das ist so ein bisschen dem Tool selber auch geschuldet. Es treten 19 Parteien bei dieser Landtagswahl an. Und die haben auch alle den Wahlomat beantwortet. Und letztlich die Konstruktion dieses Tools, was wirklich ein schöner, Sie haben es erwähnt, niedrigschwelliger Einstieg ist. Und deswegen sollte man das wirklich auch wertschätzen. Aber was das Tool braucht, ist wirklich zwischen jedem Pärchen von Parteien mindestens eine unterschiedliche Antwort. Und das ist jetzt im sächsischen Kontext vielleicht insofern bemerkenswert, weil das natürlich bedeutet, wenn ich eine Situation habe, in der Werteunion, BSW, AfD, CDU und vieles, was noch weiter rechts ist, Wenn die alle antreten, dann brauche ich Thesen, um sozusagen auch dort nochmal Unterschiede reinzubringen. Und das werden natürlich Parteien der politischen Linken alle gemeinsam beispielsweise ablehnen, was dann dort vielleicht artikuliert wird. Also das zeigt auch nochmal, dass der Kontext einer Wahl, je nachdem, wo treten eigentlich viele Parteien an, wo habe ich vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, auch Rückkopplung dafür hat, wie andere Parteien zueinander stehen. Mhm. Das fand ich tatsächlich ganz bemerkenswert. Und so gibt es dann eben auch für Bündnisse, wo man denkt, die haben doch gar nichts miteinander gemein. Natürlich haben die auch Gemeinsamkeiten.
Ja. Das finde ich politisch eben auch interessant. Das ist ja immer die Frage, wie polarisiert ist das Land? Dass wir doch feststellen, dass an ganz vielen Stellen Gemeinsamkeiten da sind. Ja? Also ich meine, das ist die berühmte Community-Frage, muss diese Straße erneuert werden und brauchen wir eine Kita mit ordentlichen Öffnungszeiten, wo man sich wahrscheinlich sehr unideologisch darauf einigen kann, aber auch in größeren Feldern, auch im Bundestag auch ist es sehr interessant.
Eben, ja? Ne? Also die absolut dominante Mehrheit von Abstimmungen wird in größter Einigkeit getroffen, sind oft auch einfach quasi so vollziehende Entscheidungen, wo Dinge fortgeschrieben werden. Aber natürlich gucken wir besonders gerne und auch aus guten Gründen, ich will das gar nicht schlecht reden, aber wir gucken sehr gerne auf die umstrittenen Sachen, aber vergessen dadurch leicht oder sehen das auch gar nicht so leicht, wie viel Konsens es eigentlich gibt. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, darüber müsste man eigentlich viel mehr nochmal auch oder das transportieren, zu sagen, ja, wir haben ganz viel Gemeinsamkeiten und an manchen Stellen streiten wir. Aber ja, der Eindruck, der manchmal entsteht, dass wir gar keine Basis mehr haben, das ist sicher maßlos übertrieben.
Sie haben ja gerade die beeindruckende Zahl der Parteien genannt, die antreten wird bei der Landtagswahl in Sachsen. 19. Ja. Und die Umfragen verraten uns das ja schon ein bisschen. Das wird ja eine, ziemlich sicher, ich meine, es ist in der Hand des Souveräns, liebe Sachsen und Sachsen, Sie können das natürlich alles noch selbst entscheiden. Wir wollen Ihnen das nicht vorgeben durch Umfragen, aber wenn man die ernst nimmt, dann wird man eines wahrscheinlich sehen, eine unglaubliche Verschiebung des politischen Parteiengefüges. Ja, also ich habe interessanterweise die Berliner Zeitung, die ja auch nicht ganz unverdächtig ist, da gerne mal so einen Spin reinzubringen, nannte das heute, dass die Bürgerinnen und Bürger eine große Skepsis gegenüber den westdeutschen Parteien haben und zählen da zu eben CDU, SPD, Grüne und FDP.
Ja, wobei, also das ist richtig, hat ja auch der Kollege Steffen Mau in diesen Tagen zu Papier gebracht, dass er argumentiert, dass die Parteien dort nie so richtig angekommen sind. Ich glaube, und im positiven Sinne fehlen vielleicht so Trägheitsmomente, so diese ganz fest mit Parteien verbundenen, die eben doch so eine gewisse Stabilität auch in so ein Parteiensystem reinbringen. Das mit dem Westen ist vielleicht insofern ein bisschen verkürzt, wenn man sich die Linke in Sachsen anschaut. Die steht, glaube ich, auch bei 2-3% aktuell. Also unvorstellbar eigentlich, wenn man die
klassische
Geschichte,
Ostpartei, eben, ne? PDS, Linke.
Wird aller Voraussicht nach nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten sein. Ein bisschen einschränkend würde ich einwerfen, gerade bei Landtagswahlen sieht man sehr oft Dynamik auf der Zielgeraden, weil dann Menschen wirklich erst anfangen, über Landespolitik nachzudenken. Wen möchte ich als Ministerpräsident? Was habe ich vielleicht auch für Koalitionsideen? Fangt auch nochmal an, strategisches Wählen eine Rolle zu spielen. Also da kann auch eine Menge passieren, aber klar, die Umfragen, eigentlich hat man 50% AfD, BSW gerade. Das ist schon sehr bemerkenswert und auch wirklich besorgniserregend, wie da stabiles Regieren möglich sein soll. Das hat sich ohne Zweifel fundamental was verschoben.
Besorgniserregend, sagen Sie, ich habe eine Nachricht zur Beruhigung. Thorsten Faas wird am Abend des 1. September mir hier gegenüberstehen zum Wahlstudio im Deutschlandfunk Kultur. Wir können sozusagen Zahlen dann nicht verschieben, aber wir können sie analysieren und erklären, hoffentlich schon
an dieser Stelle. Im Rückblick können wir alles erklären.
Wir reden jetzt über ein absolutes Mega-Ereignis, das heute beginnt. Und es ist nicht Taylor Swift, es ist die andere, könnte man in dem Zusammenhang sagen. Es ist Adele, die heute etwas beginnt, was es so noch nie gegeben hat. Im internationalen Konzertgeschäft, aber auch erst recht nicht in Deutschland. Sie beginnt eine Reihe von 10 Konzerten in München. Jeden Abend passen da so 70.000 Leute rein. Also addiert ist das eine ganz schöne Summe an Menschen. Da ist so eine richtige Adele-Landschaft gebaut, so eine Art Themenpark auf dem Messegelände. Noch Interesse? Es gibt noch Karten.
Ich habe tatsächlich auch geschaut heute Morgen. Es gibt für relativ viele der 10 Konzerte noch Karten. Nicht viele, aber doch noch einige. Sie sind allerdings auch kein Schnäppchen, muss man sagen.
Was waren die Preise? Was haben Sie gesehen?
200 plus. Also nicht jetzt auf Zweitverwertungsmärkten, sondern schon offiziell noch. Ja, genau. Schon ordentlich teuer. Was ja generell bei Konzerten inzwischen ab einer gewissen Liga der Fall ist. Und, ja, wirklich auch so die Frage auf, wer kann sich das eigentlich noch leisten? Das finde ich einen ganz interessanten Punkt bei der Musikszene.
Bei der Musik, und das ist, also man kann es ja fast schon noch weiten, ne? Also alles, was in großen Stadien stattfindet, beim Fußball war das ja auch zwischenzeitlich ein großes Thema, wer kann sich diese Tickets noch leisten? Da wurde das dann wieder ein bisschen Richtung soziale Balance korrigiert, aber es scheint ja zu funktionieren. Also wir haben das jetzt gesehen bei dieser großen Taylor Swift Show, unter anderem auch in München, aber auch in Swift-Kirchen. Kirchen. Also es scheint ein internationales Publikum zu geben und das ist ja eine interessante Beobachtung an der Stelle. Also früher gingen die Stars auf Welttournee, das machen sie natürlich in gewisser Weise immer noch, aber mittlerweile gehen halt auch die Fans auf eine Art Welttournee, also reisen ihren Idolen hinterher.
Ja, absolut. Und das scheint sich wiederum auch für die veranstaltenden Städte zu lohnen, was dann da auch an Kaufkraft sozusagen in die Städte transportiert wird. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ich hatte tatsächlich auch einmal das Vergnügen, bei einem Adele-Konzert dabei zu sein. Und wir sind damals auch nach London in die O2 Arena geflogen. Genau.
Ist entschuldigt.
Saßen in der allerletzten Reihe, aber.
Ja, das ist natürlich echt nochmal so ein Faktor bei diesen riesen Konzerten. Ja. Klar hat man dieses Mega-Erlebnis, aber man ist natürlich in der Regel, es sei denn, man hat sehr teure Karten oder war sehr früh da, je nachdem, wie das organisiert ist, ob sozusagen einen offenen, freien Bereich unten gibt, so unglaublich weit weg von der realen Person. Ist das fast ein bisschen wie ein Videoclip gucken.
Ja, absolut, das stimmt. Wobei das vielleicht, und dazu kommt ja oft, dass der Ton gerade in diesen großen Stadien auch eine Herausforderung mitunter darstellt. Vielleicht ist das alles viel besser in so einer Pop-Up-Arena wie jetzt da in München. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Wir sehen das ja auch bei den Olympischen Spielen in Frankreich gerade. Auch da wurden ja so ein paar Stadien jetzt kurzfristig gebaut und werden dann wieder abgebaut. Dass man das wirklich so konfektioniert, dass es perfekt sein soll. Aber es ist schon irgendwie eine eigentlich absurde Idee, da für 80.000 Leute was hinzubauen, was dann in ein paar Wochen wieder weg ist.
Wann waren Sie bei Adele in London?
2016.
Ah, ich frage das aus dem Grund, weil auf diesem Gelände in München ist unter anderem auch der Pub nachgebaut, in Originalform, in dem Adele 2007 ihren allerersten Auftritt hatte.
Okay.
Also, diese Erfahrung haben sie nicht gemacht.
Nee, leider nicht.
Letzte Reihe, großes Stadion.
Absolut. Und man konnte erahnen, wo sie da unten steht und man hat sie sehr gut gehört.
Was ist das nächste Konzert, was bei Ihnen ansteht?
Da muss ich jetzt dazu sagen, dass wir eine Tochter haben, die bald 9 wird. Und
das sie Bibi wird mich und töten, Tina?
Wenn nein. Ich. Okay, nein. Ich muss kurz in mich gehen. Ich sage es jetzt: Milano. Den kennt niemand.
Nee. Aber, ich gucke auch hier gerade meine wirklich im Vergleich zu mir jugendliche Kollegin Helene an, die heute die Redaktion macht. Nein, sie schüttelt auch mit dem Kopf.
Genau. Und ich fürchte, meine Tochter wird jetzt nie mehr mit mir sprechen, weil ich das gesagt habe. Aber. Ja. Vielen Dank für alles.
Vor 40 Jahren hat in Amerika jemand etwas losgeschickt, was dann einen Tag später in Deutschland ankam. Allein dieser Teil der Geschichte ist wirklich schön. Es geht um die erste E-Mail. Heute vor 40 Jahren, und ich muss es so genau sagen, wurde die erste E-Mail nach Deutschland abgeschickt. Morgen vor 40 Jahren ist sie dann angekommen. Und warum erst morgen vor 40 Jahren, das erklärt der Mann, der es bekommen hat, der diese erste E-Mail bekommen hat. Michael Rother, der war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Telematik in Karlsruhe.
Die Übertragung damals bei der Mail war jetzt nicht so, dass sie sofort übertragen wurde. Die Mechanismen waren so, die Mails wurden jeweils auf einem Server gesammelt, entweder in den USA oder dann auch eben bei mir. Und ich musste die Verbindung aufbauen nach USA und konnte dann meine Mails verschicken nach USA und im gleichen Zug die Mails aus USA zurückholen. Und das hat man eben nicht dauernd gemacht, sondern das habe ich nur gemacht, wenn ich im Büro war. Und ich war erst wieder am nächsten Tag im Büro.
Michael Roth hat von seiner ersten E-Mail-Erfahrung heute vor 40 Jahren plus eins mit Thorsten Faas. Ich kann mich an meine erste E-Mail nicht erinnern. So bedeutend war es dann doch nicht. Aber können Sie sich erinnern?
Nicht an die E-Mail als solche, aber tatsächlich bekam ich meine erste E-Mail mit meinem Studienbeginn und dem Account, den ich damals an der Uni in Bamberg hatte. Leider ist der Inhalt nicht erhalten oder zum Glück. Aber genau, wir hatten vorher zu Hause noch kein Internet damals. insofern an die Struktur kann ich mich erinnern. Was ja ganz lustig ist, was der Kollege gerade erzählt hat, genau diese Tendenz gibt es ja heute auch manchmal noch, dass man sagt, so in Unternehmen, E-Mails werden nur zugestellt oder empfangen, wenn man quasi Dienstzeit hat.
Ja, ja, zu Büro. Das ist zum Teil von Betriebsräten, genau, von Gewerkschaften, genau, durchgesetzt. Ne?
Das ist eigentlich ganz lustig, dass er das damals auch so, ne? Da war ich im Büro und dann kam die erst an bei mir.
Ja, ich meine, das hat ja auch was, ne? Dass man, das ist so ein bisschen wie zum Briefkasten gehen früher. Mal gucken, was gekommen ist. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist jetzt also E-Mail plus minus 40 Jahre. Die Amerikaner waren ein bisschen früher dabei. Ist das noch, diese Frage kommt ja immer wieder auf, ein Kommunikationsmittel mit Zukunft? Denn ganz viel läuft ja mittlerweile über andere Kanäle, Messenger-Dienste und dergleichen mehr.
Ja, ist spannend tatsächlich. Also finde ich auch persönlich herausfordernd, all diese Kanäle irgendwo im Blick zu behalten. Und schneller gehen inzwischen oft andere Dinge, viel schneller mitunter. Also ich glaube, wenn es schnell gehen muss, gibt es immer noch Leute, die anrufen, aber ansonsten auch tatsächlich Messenger oder auch Direktnachrichten in sozialen Netzwerkplattformen. Und wir haben in der jüngeren Vergangenheit öfter auch mal Befragungen bei uns im universitären Forschungskontext gemacht, wo es auch um junge Leute ging. Die wir dann mitunter versucht haben, über E-Mail zu erreichen. Und das ist auch nicht so einfach gewesen. Die Mailboxen waren dann voll, wurden seit Wochen nicht abgerufen. So. Also das ist kein selbstverständliches Medium mehr, habe ich so das Gefühl. Da verschiebt sich tatsächlich.
Also meine Töchter 12 und 14 haben beide auch E-Mail-Adressen. Wissen sie, glaube ich, gerade so. Und wenn ich ihnen dann doch mal was per E-Mail geschickt habe, dann schicke ich ihnen meistens eine WhatsApp. Ich habe dir eine E-Mail geschickt. Das kenne ich aber wiederum dann von der Anfangszeit der E-Mails, dass dann Leute wirklich angerufen haben, gesagt, ich habe dir eine E-Mail geschickt. Also okay. Der Kreis schließt sich.
Interessant. Ich schicke mir dagegen manchmal Dinge dann nochmal als E-Mail weiter, damit ich einen Ort habe, wo ich weiß, wenn es wichtig ist, dann ist es in meiner Mailbox. Gut, die ist dann manchmal so voll, dass ich es da nicht finde, aber im Prinzip weiß ich zumindest, dass es da ist.
Das ist möglicherweise wirklich die rettende Seite an der E-Mail, dass die ja wirklich kompatibel ist für alle Systeme. Ne? Also das ist ja wirklich die Krux der Messenger-Dienste, wenn man dann weiß, ich habe dir das darüber den Messenger geschickt und denkst, ich war jetzt dann doch wieder in dem anderen. Wenn man nicht ständig Push-Nachrichten anhat und sich damit verrückt machen will.
Das war ja so die große Hoffnung mit Mastodon und auch Blue Sky. Und ich glaube, ohne dass ich da Experte wäre, wahrlich nicht, aber Interoperabilität, also so die Idee, dass diese Messenger-Dienste quasi wie eine E-Mail untereinander einfach verknüpft sind, so wie ich eben eine E-Mail von der FU Berlin zum Deutschlandfunk oder zu Deutschlandfunk Kultur schicken kann, dass man gar nicht darüber nachdenken muss, ist der andere eigentlich auch in diesem Netzwerk, aber das hat sich leider bisher nicht so recht durchgesetzt. Das wäre, glaube ich, ein echter Gewinn.
Thorsten Faas, das Beste ist immer noch das direkte Gespräch, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und das haben wir hier heute geführt im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und sage an dieser Stelle Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön und wünsche einen weiterhin guten Sommer.
Danke, war ein Vergnügen und gleichfalls natürlich.
Ja, und an dieser Stelle sage ich auch, ich lege jetzt auch erstmal den Stift zur Seite und mache auch ein bisschen Sommer. Die Sendung vertraut in guten Händen bei Jana Münkel und Kolleginnen und Kollegen. Morgen kommt Friedrich Küppersbusch. Darauf können Sie sich sehr freuen und worüber wir uns freuen, sowieso, ne, im Urlaub. Man möchte ja auch nicht immer Radio hören, aber Podcast geht zum Beispiel immer. Gehen Sie gerne mal in den Podcatcher Ihres Vertrauens oder auch in die Deutschlandfunk-App und da können Sie dann nämlich ganz wunderbar Deutschlandfunk Kultur Studio 9 der Tag mit abonnieren und Sie verpassen es nie. Und das sind die Worte, mit denen ich sage: Tschüss und bis bald.